als ich gefühlt noch gegen meinen Dharma gelebt habe, wurden mir auch unfassbar viele Steine in den Weg gelegt. Heutzutage denke ich, ich glaube, das Leben hat es gut mit mir gemeint. Aber ich habe es damals nicht sehen können. Ich habe gekämpft und gekämpft und habe alle Hürden gemeistert, bis letztendlich die Finanzierung für das komplette Projekt gescheitert wurde und es gab nichts mehr zu kämpfen.
Herzlich willkommen bei Folge 55 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich mit mir, Ursula Feuerherd. In dieser Folge spreche ich mit Lea Lemang über ein Thema, das im Alltag oft wenig Raum bekommt und uns doch früher oder später still und eindringlich begegnet. Was ist meine Berufung? Wofür bin ich wirklich hier? Oder anders gesagt, was ist mein Dharma und wie kann ich mein Leben im Einklang damit gestalten? In der vedischen Lehre gehört Dharma, also die eigene Bestimmung, zu den vier großen Lebenszielen. Und genau darum geht es heute. Lea ist ganzheitliche Yoga-Lehrerin und Mentorin mit einer tiefen Verbindung zu Indien. Sie begleitet Menschen auf ihrem Weg zu mehr Leichtigkeit und Erfüllung mit Energielehre, Hormon-Yoga und Techniken des klassischen Hatha-Yoga. Im Interview erzählt sie, wie sich das Leben anfühlt, wenn wir gegen unser Dharma leben. Und wie sich plötzlich alles fügt, wenn wir beginnen, mit unserer inneren Ausrichtung zu fließen. Du erfährst, wie du deine ganz persönliche Berufung entdecken kannst und wie diese heute in unserer modernen Welt ganz individuell und alltagstauglich gelebt werden kann. Zum Zeitpunkt des Interviews steht Lea selbst an einem Wendepunkt. Sie verabschiedet sich von ihrer Heimat in Deutschland, um sich noch intensiver ihrem Herzensprojekt Vikas Bloom zu widmen, einer Initiative, die Frauen und Mädchen in Indien unterstützt. Lass dich von ihrer Geschichte inspirieren und vielleicht auch dazu ermutigen, den Ruf deiner eigenen inneren Stimme wieder klarer zu hören. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und vor allem viele Impulse für deinen eigenen Weg. Also Lea, erstmal an dich herzliches Willkommen.
Ganz lieben Dank, liebe Ursula. Ich freue mich ganz so heute hier zu sein und schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich auf die gemeinsame Stunde und das Gespräch.
Die eigene Berufung finden. Da gibt es einen Begriff, das ist der Dharma aus den vedischen Schriften. Magst du uns mal kurz erklären, wo kommt es her und wie kann man das einordnen? Was hat das für Bedeutung?
Ja, tatsächlich ist Dharma ja ein sehr, sehr großer Begriff und ich finde immer ganz wichtig, ihn nochmal so ein klein bisschen vielleicht den Hintergrund zu beleuchten, weil wir hören es heute recht häufig so im modernen Leben und es ist aber, finde ich, immer ganz wichtig zu wissen, dass er eben immer im Zusammenhang gesehen werden muss mit wo kommt er her. Also zum Beispiel ist er jetzt wohl im Buddhismus zu Hause, als auch, wie du schon gesagt hast, eben in den Veden und im Hinduismus. Und hat sich natürlich auch über die lange Zeit sehr gewandelt. Ich persönlich, so wie wahrscheinlich die meisten hier, haben eher den Bezug aus den vedischen Schriften, also nicht so sehr aus dem Buddhismus. Und zum Beispiel die Bhagavad Gita ist ja ein ganz bekanntes Werk. Und die Bhagavad Gita hat auch sehr diesen Dharma-Begriff geprägt. Wenn wir diesen Begriff so ein bisschen übersetzen wollen, kann man häufig, heute sagen wir eben häufig Berufung, Lebensaufgabe, so im Ursprung ist es eher sogar sowas wie Pflicht oder Ordnung, kann aber eben so als dieses der natürlichen Ordnung folgen verstanden werden. Das finde ich immer so eine ganz gute Definition, die sowohl das Damalige noch abdeckt, als auch wie wir es heute sehen. Ein großer Unterschied ist eben, ob wir Dharma auf die Gesellschaft beziehen, also auf unsere Rolle in der Gesellschaft oder auch individuell. Und darf ich ein bisschen was zu Bhagavad Gita kurz sagen oder geht das zu weit?
Na, gern.
Okay, weil die Bhagavad Gita kennen wahrscheinlich auch viele, die vielleicht im Yoga zu Hause sind. Und da ist der Begriff von Dharma ja sehr gegenwärtig, ganz kurz zur Handlung für die das vielleicht noch nicht ganz so vertraut ist. Letztendlich ist es ja so ein Gespräch zwischen Arjuna, einem Krieger, und Krishna, der Verkörperung des Göttlichen. Und Arjuna hat eine Lebenskrise, womit wir uns, glaube ich, häufig auch heute eben noch sehr gut identifizieren können. Und Arjuna soll in den Krieg ziehen und weiß nicht, ob er das machen soll. Und jetzt hat er diese Unterhaltung mit Krishna Und es ist natürlich alles ein bisschen länger, aber die Quintessenz ist, dass Krishna ihm sagt, du bist ein Krieger, du darfst in den Krieg ziehen. Das ist deine Aufgabe. Und das kann man natürlich heute aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen beleuchten und hinterfragen. Und da darf man eben so viel zum kulturellen Hintergrund und der Zeit. Die Bhagavad Gita kommt eben aus Indien und dort ist eben auch dieses Kastensystem zu Hause. Und in der Zeit, wo die Bhagavad Gita entstanden ist, hat sich die Gesellschaft der Spiritualität zugewendet. Und es war so ein bisschen das Problem, oder man hatte ein bisschen Angst, wenn jetzt alle Menschen nur noch beten, wer macht dann noch die anderen Aufgaben? Weil letztendlich, wir brauchen in einer Welt alles. Wir brauchen Menschen, die Essen zubereiten, die uns von A nach B fahren. Und so war es letztendlich das so eine gesellschaftliche Ordnung. Und es hieß, wenn du als Krieger geboren bist, dann geh eben auch der Bestimmung des Kriegers nach.
Das ist der, das hast du vorhin angesprochen, der natürlichen Ordnung folgend. Was heißt das auf individueller Sicht? Du hast jetzt gerade die gesellschaftliche angesprochen, das Übergeordnete.
Genau, und heutzutage hat sich natürlich die Gesellschaft verändert und ich finde, wir können uns immer ganz schön vor Augen führen, dass wir heute eigentlich einen großen Luxus haben, dass wir, die hier in Europa leben, zum großen Teil sehr freie Entscheidungen treffen können. Und wir haben jetzt dieses Privileg, aber es kann eben auch sehr schwierig sein, dass wir uns eben damit auseinandersetzen können, was möchten wir dann? Gerade, ich sehe hier in viele Frauengesichter, es gab Zeiten und auch in manchen Kulturen ist es noch so, wo erwartet wird, von einer Frau zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und das ist die Hauptaufgabe. Heutzutage, wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Wir haben auch die Möglichkeit, nicht zu heiraten. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Und deswegen stellen wir uns eben heutzutage diese Frage so sehr, weil diese vielen Möglichkeiten, die ja stellen uns eigentlich vor eine neue Herausforderung, auf die in meinen Augen oder in meinem persönlichen Leben ich nicht so gut vorbereitet wurde, gefühlt. Also ich habe so, die Schule hat mich eher so ein bisschen von meiner persönlichen Natur weggebracht und ich habe mich eher verwirrt, habe ich das Gefühl. Und ja, es ist ein Privileg, was wir haben, dass wir eben diesem inneren Ruf heutzutage folgen können, dass vielleicht weniger Erwartungen von der Gesellschaft an uns gestellt werden. Aber es ist eben auch gar nicht so leicht. Für viele, für manche vielleicht schon. Für mich war es lange sehr schwer tatsächlich.
Und diese Urnatur, hat die Berufung auch was mit unserer urinnersten Anlage was zu tun oder wo kommt es her?
Ja, wir treffen uns hier ja auch im Ayurveda-Kontext und da kann man, finde ich, sich auch immer ganz schön vor Augen führen, wenn wir uns eben mit unserer Konstitution, mit unseren Doshas auseinandersetzen. Wir sehen ja, wir alle haben so viel gemeinsam, aber wir alle sind auch individuell unterschiedlich und hätte ich schon gewusst als Jugendliche oder junge Erwachsene, dass es sowas wie Doshas gibt und eine individuelle Konstitution, hätte ich mir daraus vielleicht auch schon ableiten können, was passt denn gut zu mir. Zum Beispiel habe ich sehr viel Kapha im System und mir wird immer gespiegelt von der Außenwelt, dass ich sehr beruhigend auf Menschen wirke. Das wurde mir so häufig gesagt und heutzutage denke ich, ja wie gut, dass ich Yogalehrerin bin. Inzwischen bin, weil da ist es ja schön, wenn Menschen sich schnell wenn Menschen schnell Ruhe finden in meiner Gegenwart. Und sowas kann einem natürlich viel helfen. Und das, ja, unsere individuelle Konstitution zeigt uns, wer wir sind und kann uns so viel sagen darüber, was unsere Talente dann auch sind, was unsere Natur ist und was dann auch unsere Aufgabe in dieser Welt ist, weil wir sind so gedacht. Das ist kein Zufall, dass wir so auf diese Welt gekommen sind.
Magst du uns nur einen kurzen Umriss geben? Ich habe es eingangs gesagt, es gibt ja 4 große Lebensziele. Jetzt haben wir über das Dharma gesprochen. Was sind die anderen 3?
Genau, es gibt die 4 Purusharthas, nennt man sie auch. Und Dharma ist eines davon. Wir haben auch noch Karma. Karma ist so viel wie Genuss oder auch Lust und Freude, also alles, was so unsere Sinne anspricht. Und das Schöne ist eigentlich, dass das eben auch schon Teil dieser vedischen Kultur ist, weil manchmal, wenn wir das Yoga kennenlernen, kann es auch so sehr asketisch sein. Aber wir sehen eben hier, das sind die 4 Lebensziele. Das ist letztendlich sind natürliche Bedürfnisse von uns. Eben Karma, auch dieses Sinnliche, dass wir auch das Leben eben genießen wollen und dürfen. Dann gibt es Artha, das bezieht sich auf das Materielle. Auch das ist eben etwas, was einfach in unserer Natur verankert ist, dass wir durchaus ein Bedürfnis haben, Materielles anzuschaffen oder eben Erfolg zu haben, einen Beruf zu haben, uns ein schönes Zuhause zu schaffen, ähnliches. Dharma haben wir schon ein bisschen besprochen. Und dann gibt es eben auch noch Moksha, die Befreiung. Das ist letztendlich das Ziel in den vedischen Schriften oder auch im Yoga, um Moksha, die Befreiung zu erlangen, halt dann wirklich ein sehr tiefes spirituelles Ziel. Und diese vier Lebensziele kann man eben, können bei verschiedenen Menschen eben unterschiedlich stark ausgeprägt sein, verändern sich aber häufig auch im Laufe unseres Lebens. Also oft beginnen wir eben erstmal so mit diesem Materiellen und dem Genuss und später wird für uns das Dharma wichtiger, ne? Häufig, ich bin 44, für mich ist das ein ganz großes Thema, auch Gutes, das ist auch häufig Gutes zu tun, ne? Wir wollen irgendwie in der Welt vielleicht auch etwas zurückgeben, wir wollen unseren Platz in dieser Welt finden. Und dann kann eben Moksha auch immer mehr ein Thema sein, dass wir wirklich diese Befreiung und Erfüllung in uns finden wollen.
Lea, ich finde es spannend, den Zeitpunkt, wo wir jetzt dieses Gespräch hier führen. Du hast vor 2 Tagen, glaube ich, auf Instagram gepostet, dass du deine Wohnung gekündigt hast und du bist voll auf deinem Weg. Also du lebst dein Dharma. Du bist ja schon lange hauptberuflich Yogalehrerin. Yoga ist dein Lebensweg und du hast eine ganz starke Verbindung nach Indien. Magst du uns da mal mitnehmen, wann hat das zu dir gesprochen? Du hast einen Hintergrund, du hast im Vorgespräch erzählt, du hast vorher gegen dein Dharma gelebt und es war anstrengend und du bist wirklich, es ging dir nicht gut. Bitte erzähl uns mal, wie das Dharma zu dir gefunden hat und wie es dir vorher ging.
Ja, das ist eine große Frage. Ich versuche jetzt nicht allzu sehr auszuufern. Aber genau, ich habe lange Zeit stark unter Migräne gelitten. Ich hatte ganz starke Verspannung. Und habe irgendwie immer, ich hatte ständig Erkältungsinfekte, ich bin von Arzt zu Arzt gegangen und habe irgendwie auf so eine Wunderpille gewartet, die alles löst, habe nicht den Zusammenhang gesehen, dass ich sehr auf meine Karriere fixiert war, dass ich unfassbar viel gearbeitet habe, dass ich dazu aber auch noch sehr viel gefeiert habe.
Was war denn deine Karriere vor dem Yoga?
Ich war tatsächlich in der klinischen Forschung, also ich habe Kosmetikwissenschaften studiert und bin dann erst in die kosmetische Forschung und dann habe ich für die Pharmaindustrie gearbeitet.
Okay.
Ja, und genau, ich wollte dann auch eine Doktorarbeit schreiben. Ich war so sehr, ich glaube, ich wollte mir einfach was beweisen. Ich wollte mir irgendwie beweisen, ich bin schlau genug und habe sehr, sehr viel gekämpft. Also als ich gefühlt noch gegen mein Dharma gelebt habe, wurden mir auch unfassbar viele Steine in den Weg gelegt. Heutzutage denke ich, ich glaube, das Leben hat es gut mit mir gemeint. Das wollte mir zeigen. Mach das mal nicht. Aber ich habe es damals nicht sehen können. Ich habe gekämpft und gekämpft und habe alle Hürden gemeistert, bis letztendlich die Finanzierung für das komplette Projekt gescheitert wurde und es gab nichts mehr zu kämpfen. Und ja, ich bin dann letztendlich, habe ich dann erstmal beruflich Fuß gefasst, aber bin dann in einer so richtigen fetten Krise gelandet, in so einer richtig großen Lebenskrise. Es war schon die ganze Zeit Yoga in meinem Leben. Irgendwann kam Indien in mein Leben. Es waren eine Zeit lang so 2 verschiedene Wege, die ich gegangen bin. Und dann, als ich diesen Zusammenbruch tatsächlich hatte, habe ich dann entschieden, okay, ich gehe jetzt vollkommen den inneren Weg. Und dann, wie es so ist, das Außen hat es mir dann viel leichter gemacht. Also ich kann es gar nicht fassen manchmal, weil ich war ja in einem konservativen Unternehmen angestellt und mir wurde jeder Wunsch, nachdem ich gefragt habe, erfüllt. Also ich habe dann nach einer 4-monatigen Auszeit gefragt. Das war überhaupt nicht üblich und es wurde mir ganz leicht gemacht. Also sie haben mir dann sogar so ein Sabbatical-Modell angeboten, sodass ich die ganze Zeit ein Gehalt bekommen habe. Und dann wollte ich die Stunden reduzieren. Das war überhaupt kein Problem. Dann wollte ich noch weiter die Stunden reduzieren. Auch das wurde möglich gemacht. Dann wollte ich keine beruflichen Reisen mehr machen. Auch das wurde möglich gemacht. Also das Leben wurde sehr viel leichter.
Und wie hast du dann, welcher Ruf hat dich dann zum Yoga gebracht? Oder auch, dass du dann sagst, okay, ich mache die Ausbildung und du hast dann, weiß ich nicht wann, zum ersten Mal eine Reise auch nach Indien unternommen?
Das erste Mal in Indien war ich jetzt, ich glaube, so vor 16 Jahren bestimmt. Das war während des Studiums, Semesterferien. Damals einfach, ich habe geguckt, wohin ein günstiger Flug geht. Ich wollte irgendwie asiatischen Raum. Es war noch gar nicht, ich hatte mich schon für Yoga interessiert. Ich habe Yoga schon als Kind tatsächlich kennengelernt, weil mein Vater Yoga gemacht hat. Und dann bin ich mehr durch Zufall oder durch Fügung in Indien gelandet. Und es war ziemlich Liebe auf den ersten Blick, vor allem als ich dann eben auch dort Yoga gemacht habe. Ich hatte dort das Gefühl, jetzt mache ich richtig Yoga. Das hat sich für mich dort nochmal ganz anders angefühlt. Und ich habe richtig dann Feuer gefangen. Und ja, musste immer wieder in dieses Land zurück. Es lässt sich schwer in Worte fassen. Ich kann es am besten beschreiben mit, in Indien bin ich sehr viel leichter mit meiner Intuition verbunden. Ich spüre immer wieder, wie ich bin jetzt hier gerade in Hamburg, ich komme aus Berlin in Deutschland, bin ich sehr schnell in meinem Kopf und in meinem Verstand und habe sehr schnell dieses Leistung und so ein Gefühl von Druck und irgendwie was müssen. Und in Indien, vielleicht weil das alles dort so verrückt ist und so anders ist und so bunt ist, da gibt mein Verstand sofort auf. Und dadurch ist viel mehr Raum fürs Gefühl. Und ich kann dort viel mehr und viel leichter meinem Dharma und auch meiner Intuition folgen tatsächlich.
Du hast gerade gesagt, es war wie Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe auch diese Erfahrung gemacht, ich habe mit Ayurveda, also als das in mein Leben kam, das hat sich angefühlt wie frisch verliebt sein. Ich wollte mich nur mehr damit beschäftigen, ich habe alle Bücher verschlungen und Videos geschaut und alle möglichen, wollte einfach Wissen aufsaugen und das in mein Leben ziehen. Und ist das vielleicht auch ein Zeichen, wo man merkt, okay, es geht in die richtige Richtung? Das ist wie, als wäre da was entfacht in einem.
Ja, schön, dass du sagst, wie verliebt sein. Das ist ein total schöner Begriff. Für mich fühlt es sich halt, ich fühle so eine innere Freude, ne? Also einerseits auch so eine ganz große Ruhe, also so ein großes einfach Wissen, das ist das Richtige aus so einem ruhigen Ort. Aber gleichzeitig auch wie so eine sprudelnde Freude. Und die ist dann oft halt doch so laut, dass ich dann auch auf Ängste nicht mehr höre. Du hattest gerade schon erwähnt, ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich bin gerade in einer recht intensiven Zeit, weil ich habe irgendwann auf diesem Weg auch vom digitalen Nomadentum gehört. Und das hatte mich total angesprochen und hatte mir immer, weil ich wollte immer wieder nach Indien, eben aus dieser inneren Freude heraus. Mich hat es dorthin gezogen und ich wusste nicht, wie ich das schaffen soll, weil ich muss ja auch Geld verdienen. Und als ich digitale Nomadin gehört habe, dachte ich, ach, das wäre ja super, wenn ich online von überall Geld verdienen könnte. Und hatte keine Ahnung, wie das geht. Aber ja, jetzt bin ich kurz davor, digitale Nomadin zu sein. Der Rest meines Zimmers ist nicht so schön aufgeräumt. Da stehen schon die gepackten Koffer und Taschen, ein halbleeres Regal. Also ich gebe gerade den Großteil meines Besitzes ab. Und das ist eben auch viel beängstigend. Also ich finde auch, ich habe vorhin gesagt, das Leben wurde viel leichter, als ich angefangen habe, auf meinen Dharma zu hören. Meiner Erfahrung nach, es wird leichter im Außen. Das Außen stellt mir nicht mehr so viele Steine, rollt mir nicht mehr so viele Steine in den Weg. Aber es gehört schon auch dazu, natürlich im Innen vielleicht die ein oder andere Angst zu überwinden. Also im Inneren muss es nicht immer ganz leicht sein, weil diesen inneren eigenen Weg zu gehen kann auch bedeuten, sich vielleicht von Menschen zu entfernen, die eigentlich ein fester Bestandteil im Leben sind. Das kann sein, dass Menschen fremdeln, weil man vielleicht eben die eigene Wahrheit abweicht von dem, wie viele Menschen leben. Deswegen, es muss nicht immer nur leicht sein. Es kann schon auch herausfordernd sein und auch mit Ängsten verbunden.
Ja, absolut. Sehr mutig, dieser Schritt. Lea, jetzt haben wir über drei Beispiele gesprochen. Ganz zu Beginn die Geschichte mit dem Kriegerdasein. Du bist Yogalehrerin, ich habe eine Ayurveda-Schule gegründet, aber das ist jetzt nicht das, was so die Masse vielleicht machen möchte. Wie kann denn heute so ein Dharma-Weg ausschauen, abgesehen von solchen Aktivitäten?
Ja, das ist ganz schön, dass du das sagst, weil ja, wer so in dieser Bubble unterwegs ist und auf Instagram, der hat vielleicht das Gefühl, der einzige Weg, sein Dharma zu leben, ist, sich selbstständig machen und Yoga zu unterrichten. Aber wie schon gesagt, wenn alle Menschen nur das eine machen würden, dann würde diese Welt auch nicht mehr funktionieren. Also es geht ja schon ums große Ganze und um die natürliche Ordnung und es wird alles gebraucht. Und ich finde zum Beispiel ein schönes Beispiel, wenn jemand Mutter wird, das ist definitiv Teil des Dharmas. Also das ist ja so eine große Aufgabe, Mutter zu sein. Das ist das Dharma. Also es ist auch nicht nur der Beruf. Es bezieht sich auf alles. Es bezieht sich auf das private Leben. Es bezieht sich auf den Alltag. Also es muss auch nicht immer so eine Engelsstimme kommen und sagen, hier, das ist deine Aufgabe, sondern wir alle leben bestimmt schon einen ganz, ganz großen Teil unseres Dharmas. Und es geht vielmehr wirklich in sich reinzuhören und wirklich die eigene Wahrheit zu finden. Und für mich ist vollkommen klar, nicht jeder muss selbstständig sein. Das geht mit so viel Stress einher. Angestellten-Dasein hat wahnsinnig viele Vorteile. Also das ist unheimlich individuell. Und es geht letztendlich auch darum, halt das, was man tut, aber wirklich aus vollem Herzen zu tun. Also die Floristin, die einfach wunderschöne Sträuße macht für die Hochzeiten, damit Menschen sich daran erfreuen können. Ne? Das ist Dharma, wenn jemand etwas auch mit Liebe tut und einfach merkt, ja, ich bin jeden Tag so gerne mit diesen Blumen umgeben. Das ist meine Aufgabe. Auch der Straßenkehrer und die Menschen danach freuen sich, dass es hier sauber ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass es sauber ist auf der Straße. Das weiß man, wenn man schon mal in Indien war. Und ich bin froh, dass es hier Menschen gibt, die diese Tätigkeiten machen. Also es gibt nicht das bessere oder das schlechtere Dharma. Und letztendlich kann jeder es dann auch nur für sich rausfinden, was das eigene Dharma ist. Und ich finde, häufig hilft das gar nicht. Also klar, wenn man eine ganz große innere Unzufriedenheit hat, dann spürt man wahrscheinlich, okay, da scheint noch irgendwas zu sein, da scheint was auf mich zu warten. Und dann lohnt es sich auch, danach zu suchen. Aber wenn man zufrieden ist, also vielleicht lebt ihr schon euer Dharma, vielleicht seid ihr schon total dabei, eure Lebensaufgabe zu leben.
Das ist super schön. Also das muss quasi nichts Exotisches sein. Es kann wirklich, das, was wir im Alltag tun, kann so erfüllend sein und das sein, womit wir das Beste in die Welt bringen. Ja, das ist eine schöne
Ermutigung. Genau, und auch Hobbys. Ne? Man muss ja auch gar nicht immer das alles zum Beruf machen. Auch mit seinem Hobby kann man unheimlich Schönes tun. Ne? Manche engagieren sich vielleicht in einem Verein oder Ähnliches. Also es gibt ja so viel, es geht letztendlich darum, wie wir unser Leben gestalten. Manche können als Hausfrau ihr Dharma leben, da ist ja überhaupt nichts gegen zu sagen. Das kann ja auch eine ganz, ganz erfüllende Lebensaufgabe sein, wenn das das eigene Dharma ist. Für jemand anderen ist es eben etwas anderes, das ist individuell.
Und wenn man jetzt sagt, ich spüre aber einen Ruf oder ich bin noch nicht genau dort, wo ich hin möchte, was kann denn da helfen, dass man auf den Weg kommt?
Also da wir uns ja hier in dem vedischen Wissen bewegen, da gibt es ja schon unfassbar viel, zum Beispiel Ayurveda, zum Beispiel eben seine eigene Konstitution kennenzulernen und sich selbst darüber besser kennenzulernen, die eigene Natur so annehmen, wie sie ist. Aber eben auch Yoga, wenn man jetzt Yoga nicht nur als die Körperübung, sondern wirklich Yoga als ganzheitlichen Lebensweg sieht. Mir hilft es immer wieder, die verschiedensten Techniken aus dem Yoga, um mich eben mit mir zu verbinden, um eben auch meine innere Stimme besser zu hören. Und dann gibt es ja auch in dem vedischen Wissen Jyotish, Astrologie. Ich war auch einmal vor vielen Jahren in Indien bei einem Astrologen und der hat völlig gelangweilt aus dem Fenster geguckt, während er mir in 20 Minuten so tolle Sachen gesagt hat. Nämlich halt, ja, dass es eben für mich wichtig ist, Spiritualität zu leben, dass ich hier bin, um zu lehren, dass ich hier bin, um Yoga an die Menschen weiterzugeben. Er wusste, was für Krankheiten mein Vater hat und warum dass mein Vater nicht gerne zum Arzt geht, und hat mir mitgegeben, ich sollte meinem Vater sagen, er sollte mal zum Arzt gehen. Also unfassbar, das ist so ein großes Wissen. Und eben auch, das kam dann etwas später in mein Leben, die Palmblattbibliotheken, die sehr verbunden sind mit dem Jyotish, mit der vedischen Astrologie, wo es gibt, unsere persönlichen Lebensgeschichten wurden vor über 1000 Jahren von Rishis, von Sehern auf Palmblätter geschrieben. Und diese Palmblätter wurden konserviert und bewahrt. Und man kann sich auf die Suche machen nach dem eigenen Palmblatt anhand des Daumenabdrucks. Und dann kann man sich auch seine Zukunft lesen lassen. Etwas ähnlich wie eben eine astrologische Sitzung. Und das hat mir ganz doll geholfen. Also mir wurde eben auch dort, das war noch bevor ich mich dann ganz selbstständig gemacht hat, wurde mir dort gesagt, dass das mein Weg ist.
Wie funktioniert so eine Lesung?
Ja, das ist wirklich spannend. Also ich habe die erste in Indien gemacht. Und es ist gar nicht so leicht, so eine Palmblatt-Bibliothek in Indien zu finden, weil da ist nicht alles auf Google Maps und mit Website und so. Aber als ich dann vor Ort war, wurde eben mein Daumenabdruck genommen. Ich musste mein Geburtsdatum angeben und wo ich herkomme. Und nee, ich glaube noch nicht mal Geburtsdatum, genau. Und dann werden zwei Palmblattbündel gefunden anhand des Daumenabdrucks. Und dann findet ein sogenannter Matching-Prozess statt. Also sie müssen dann anhand einiger Fragen rausfinden, welches Palmblatt zu einem gehört. Das muss so ein bisschen entschlüsselt werden, weil die sind auf Alt-Tamil geschrieben. Und irgendwann hieß es dann, wurden die Namen, Vornamen, die vier altdeutschen Vornamen von meiner Mutter genannt.
Wirklich? Wow.
Das war unglaublich. Und eben die beiden Vornamen meines Vaters. Und dann war klar, das ist jetzt mein Palmblatt. Und dann begann die Lesung. Das alles hat fast 5 Stunden gedauert.
Das Finden oder die Lesung?
Alles insgesamt.
Der gesamte Aber Finden. Lea, ist es eine Analogie oder ist es wirklich wortwörtlich, dass das für jede Person oder vielleicht Personen, die potenziell sich das irgendwann holen, oder wie funktioniert das?
Es ist etwas mystisch, wird immer gesagt, Menschen, die sich gerufen fühlen, für die gäbe es auch ein Palmblatt. Es ist immer unterschiedlich, auch wie schnell man das dann findet, ob man es direkt beim ersten Mal findet oder ob es etwas länger dauert. Ich bin ja inzwischen in Kontakt gekommen mit My Palmly, für die ich auch als Übersetzerin arbeite, und die bieten das tatsächlich online an. Und dadurch ist es viel mehr Menschen möglich, ihr Palmblatt zu finden, weil man eben nicht nach Indien reisen muss.
Aber die gehen dann auch in diese Bibliothek und machen sich auf die Suche?
Genau, also dann wird eben der Daumenabdruck per Foto eingeschickt. Und anhand des Fotos, oder es wird mit einem Stempelkissen Abdruck gemacht und dann das Foto, genau. Und dann wird gesucht, und wenn die Bündel gefunden werden, kriegt man eine Nachricht, und dann kommt man so zusammen wie wir hier gerade in einem Zoom-Meeting mit zwei Personen aus Indien, eben dem Herrn, der auf Alt-Tamil liest, dann einem Übersetzer von Tamil auf Englisch und dann eben auf Wunsch oder im deutschsprachigen Raum noch ein Übersetzer, Übersetzerin für Englisch-Deutsch.
Jetzt hast du angesprochen, Jyotish, die vedische Astrologie, das kann ich auch noch sehr bekräftigen. Das ist, also ich habe viele Readings schon genossen, und das ist sehr, sehr präzise und hilft auch wirklich, den eigenen Dharma besser zu verstehen oder auch welches das Timing im Leben, welche Phasen man durchläuft. Und was anderes, was vielleicht viele schon gehört haben, ist das Human Design. Ich habe auch diese Erfahrung schon machen dürfen. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich bei der Suche, wie kann ich mich am besten in der Welt ausdrücken. Und ich würde solche Tools auch immer sehen als Unterstützung, dass man die eigene Intuition schult und besser hinhören lernt. Also das ist gar nicht so sehr, ich lasse mir von außen was sagen, sondern man checkt dann, was ist wirklich, wie, was resoniert mit mir, und dass man lernt, da mehr bei sich zu sein und die Intuition auch zu schulen. Was ist da deine Erfahrung?
Ganz genau, das kann ich nur so unterstreichen, wie du es gesagt hast. Also einmal von mir selbst, das letztendlich eben das, was einem gesagt wird. Letztendlich geht es darum, auch was es mit einem macht, ne? Wenn man so das Gefühl hat, und so ist es eben ganz häufig, ja, klar, das wusste ich doch eigentlich schon selber. Und das ist eben auch ganz häufig, was die Klienten, wenn ich sie begleite, eben danach sagen, so, es hat mich genau bestätigt in dem, was ich schon gefühlt habe, aber man hatte vielleicht noch so Angst, darauf zu hören, ne? Also ganz häufig ist es einfach eine Bestätigung für das, was man im tiefsten Innern schon weiß. Und das kann eben sehr, sehr wertvoll sein, weil nicht immer haben wir Menschen um uns rum, die uns vielleicht diese Hinweise geben. Und so gibt es eben diese tollen Methoden, anhand dessen wir einfach ja nochmal genau erkennen, was wir dann wirklich wollen. Und ich werde auch häufiger mal sagen, auch Menschen, aber ich habe irgendwie Angst, wenn mir was Schlechtes gesagt wird. Das habe ich auch. Eine Bekannte von mir macht eben auch astrologische Readings und die sagt auch, dass manchmal so Leute an sie rantreten und nicht so wissen und Angst haben. Und ich finde, man darf da wirklich darauf vertrauen, dass man die Informationen bekommt, die gerade für einen wichtig sind. Und gleichzeitig muss man es auch nicht in Stein gemeißelt sehen. Also letztendlich geht es immer darum, was man dann selbst aus dem macht, auch was man gehört hat. Und es ist ja auch so, dass wir unser Leben eben selbst in der Hand haben. Also wir kriegen Vorhersagen. Aber wenn uns jetzt gesagt wird, du wirst materiell immer in Fülle sein und dann sagen wir, ja cool, dann kündige ich meinen Job und lege mich in die Hängematte, dann ist es vielleicht doch nicht so, ne? Also es ist ja kein Freibrief, sondern es ist ein Hinweis, aber den Weg, den haben wir ja dann immer noch selbst zu gehen und den können wir auch immer beeinflussen. Also selbst wenn einem auch mal was gesagt wird, was man nicht so hören möchte, dann haben wir das immer noch selbst in der Hand. Und das ist auch bei den Palmlab-Bibliotheken, das ist ja sehr verankert eben in der vedischen Kultur. Und da bekommt man auch Hilfsmittel tatsächlich. Also da werden einem auch karmische Blockaden aufgezeigt, die man vielleicht in diesem Leben hat. Und dann bekommt man Mantren, die man rezitieren kann. Oder man kann eine Puja in Auftrag geben, dass eine Puja von Priestern in Indien für einen durchgeführt wird. Also man wird auch nie allein gelassen mit dem, was man hat.
Was empfiehlst du, wenn sich trotzdem so äußere Umstände oder Ängste zeigen oder wenn das Umfeld, also wir haben gerade auch gesprochen, deine Mutter reist jetzt dann mit dir nach Indien für einen Monat, aber die Familie und das Umfeld findet mitunter auch nicht toll, wenn man seiner Berufung folgt, also da klatscht jetzt nicht jeder Beifall, oder?
Das stimmt, ja. Also das, ich kann sagen, ich habe ein liebevolles Umfeld, wo ich auch viel Unterstützung erfahre. Aber selbstverständlich werde nicht nur ich mit Ängsten konfrontiert, sondern mein Umfeld auch. Und Eltern wollen immer gerne ihre Kinder in Sicherheit wissen. Und jetzt ist halt die Wohnung zu kündigen und kein festes Zuhause mehr haben, einfach etwas Ungewohntes. Was auch, das löst natürlich auch in meinem Umfeld Ängste aus. Mein Papa ist Arzt, der hat sich ganz große Sorgen gemacht, wenn ich aus diesem Gesundheitssystem draußen bin, ob ich wohl, wenn ich jetzt dann keine deutsche Krankenversicherung mehr habe, komme ich jemals wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Das kann tatsächlich ja schwierig sein. Und ja, meine Mutter macht sich Sorgen, wo machst du das hin? Und also ja, was gibst du alles ab und was behältst du und wie machst du das alles? Und wirst du noch häufig genug dann auch in Deutschland sein vielleicht? Ne? Auch im Bekanntenkreis fremdet vielleicht die ein oder andere Person, weil es ja schon ein Abweichen natürlich ist und man lässt ja auch vielleicht Menschen etwas zurück. Und das kann natürlich auch in dem Umfeld was auslösen. Jetzt hast du mich mehr gefragt, eigentlich, was ich da empfehle. Das ist eine gute Frage. Ich versuche, offen zu bleiben und auch offen zu reden mit den Menschen in meinem Umfeld und letztendlich aber auch immer wieder mich eben auf mich zu besinnen und mich auch daran zu erinnern. Vielleicht, also da hilft mir, denke ich, schon auch dieses Wissen ums Dharma und dieses vedische Wissen, dass das nun mal, es fühlt sich für, ich fühle einfach, das ist jetzt dran für mich. Und ich glaube daran eben an dieses große Ganze, dass das eben sich auch letztendlich positiv auf mein Umfeld auswirkt. Und ich, ja, versuche da die anderen Menschen auch so gut es geht eben mitzunehmen, wenn auch nicht örtlich, dann aber im Herzen und eben auch verbunden zu bleiben.
Schön. Ja, das hat man auch schon rausgehört in der Art, wie du jetzt erzählt hast von deinen Eltern und sehr liebevoller Blick auch und ja, die Sicht mitnehmen, die sie bringen und auch die Ängste verstehen. Lea, jetzt lass uns bitte über Indien sprechen. Du hast eine sehr berührende Geschichte für uns auch noch mit dabei. Wie es dir ging, also Yoga ist dein Lebensweg, aber du hast letztes Jahr, sehr schicksalshafte Begegnung auf deiner wievielten Indienreise erlebt?
Ich glaube, der 10.
Auf der 10. Erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, tatsächlich genau an dem Strand, an dem du quasi gerade sitzt, weil das Foto im Hintergrund ist. Da habe ich meine Freundin Nanda getroffen. Nanda kenne ich seit einigen Jahren, aber wir haben uns immer nur zufällig in Indien begegnet. Also wir hatten dort einen gemeinsamen Freund, der Yoga unterrichtet hat in Südindien und sind uns da immer wieder über den Weg gelaufen und hatten eine gute Zeit. Also wir mochten uns immer sehr, aber sind nie in Kontakt geblieben, unabhängig von den Reisen. Und dann war es eben im letzten Jahr, da hatte sie mir tatsächlich geschrieben, weil sie irgendeine Frage hatte und meinte, ja, demnächst bin ich auch wieder in Indien, bist du auch da? Und ich meinte, ja, ich bin schon da, ich bin in Goa. Und sie, ach, ich wollte eigentlich nach Kerala, aber vielleicht ändere ich meine Pläne. Und dann ist sie tatsächlich das erste Mal, haben wir uns verabredet und sie hat mich in Goa besucht, wo ich gerade war. Und da saßen wir da an dem Strand und sie hat mir erzählt von einem Projekt, für das sie sich seit vielen Jahren engagiert. Das wusste ich auch schon. Sie ist immer wieder nach Gujarat gereist in ein Frauenhaus und Waisenhaus für Mädchen und hat sich da als freiwillige Helferin engagiert. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt von Jyoti. Und Jyoti ist eine Frau, die sie eben vor 7 Jahren dort kennengelernt hat. Sie ist als alleinerziehende Mama mit ihrer damals 7-jährigen Tochter in diesem Frauenhaus angekommen und hatte sich aus einer gewaltvollen Ehe getrennt. Und Nanda ist immer mit ihr in Kontakt geblieben, hat sie dann auch individuell unterstützt. Und Jyoti war es nun gelungen, den Weg aus diesem Frauenhaus herauszuschaffen. Sie lebt als jetzt alleine mit ihrer Tochter. Sie hat eine eigene Wohnung, sie hat 3 Jobs. Sie konnte sich schon einen Scooter kaufen, einen Motorroller. Und
Lea, du hast da erzählt, das ist gar nicht so einfach als alleinstehende Frau, dass man in Indien da wieder Fuß fasst, oder?
Genau, und das muss man dazu wissen, dass das überhaupt nicht normal ist. Ne? Bei uns ist das natürlich jetzt gar nicht so außergewöhnlich, aber in Indien, dass eine Frau alleine lebt mit ihrer Tochter und eben auch Jobs findet, sie hat auch keine Ausbildung, ne? Also sie kommt nicht aus einem reichen Haushalt oder ähnliches. Das ist sehr ungewöhnlich. Und deswegen war das für Nanda eben auch ein ganz, ganz großer Erfolg. Und sie hat das ganz, ganz doll inspiriert. Und dann hat sie mir erzählt. Und jetzt weiß ich einfach, das ist noch für viel, viel mehr Frauen möglich. Und ich habe mich entschieden, eine NGO zu gründen, also einen letztendlich gemeinnützigen Verein. Und ich habe gefragt, oh, brauchst du Hilfe? Und hatte so im Hinterkopf, vielleicht kann ich ein bisschen mit Social Media helfen oder so. Und sie antwortete, ich brauche eine Partnerin. Und ich höre mich sagen, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, I'm in.
Wow. Mhm.
Und das war irgendwie so ein schicksalshafter Moment, wo ich einfach wusste, das ist es jetzt, ohne dass ich jemals dort war, ohne dass ich ehrlich gesagt überhaupt jemals in einem Waisenhaus oder Frauenhaus in Indien gewesen bin. Und dann war mir natürlich klar, dann sollte ich jetzt dann aber auch mal dorthin. Aber mein Visum lief aus und das ging auch auf Weihnachten zu. Das heißt, ich bin erstmal nach Berlin geflogen zu meiner Familie, aber der Gedanke hat mich nicht losgelassen und so habe ich wieder einen Flug gebucht und bin dann im Januar direkt wieder hin und dann haben wir dort Holi, das Fest der Farben, gefeiert mit diesen Mädchen und diese Tage, die ich dann dort verbracht habe miteinander und den Mädchen und den Frauen, ja, die haben mein Leben nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Also ich habe jetzt eine neue Lebensaufgabe. Ich denke immer noch, das ist mein Dharma, als Yogalehrerin zu sein. Aber ich weiß auch, dass diese Arbeit für diese Mädchen und Frauen wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Das, ja, ist so ein ganz tiefes Wissen, und das ist auch sehr erfüllend, wenn auch sehr anstrengend, so viel nochmal. Es muss auch nicht immer nur super easy sein, seinen Dharma zu folgen. Tatsächlich schlage ich mich gerade mit Problemen rum, einen Anwalt in Indien zu suchen, der uns mit Scheidungen helfen kann, und ja, die ganzen Probleme, die Menschen dort haben, das ist...
Da kommen dann auch Frauen aktiv auf euch zu und bitten um Hilfe, dass sie aufgenommen werden da bei euch, oder?
Nicht ganz so. Also es ist im Moment so, dass ja dieses Frauenhaus und Waisenhaus, das besteht, also das ist nicht unseres, sondern wir kooperieren mit denen, und wir sind aber unabhängig davon. Also das ist jetzt so die erste Organisation, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Und das heißt, die Menschen würden nicht auf uns zukommen, ob sie dort einziehen können. Das wird in Indien unabhängig von uns geregelt, aber man kriegt halt immer mehr mit, wir helfen den Frauen eben dort vor Ort, weil man muss sagen, Einrichtungen in Indien haben nicht den Standard, den wir uns wünschen würden, sondern dort bekommen die Frauen und Mädchen Essen und ein Bett, aber Bildung ganz, ganz bisschen und keine weitere Förderung, keine psychologische Betreuung, gar nichts.
Wie schaut denn so Alltag dann aus im Waisenhaus?
Ja, sehr traurig aus unserer Sicht, weil wenn eben nicht gerade freiwillige Helfer dort sind, die sich engagieren, dann haben sie eigentlich nichts zu tun, und es wird ihnen dort auch nicht viel geboten. Ich meine, wie Kinder so sind, die können aus den einfachsten Dingen Spielsachen machen, oder sie haben dann vielleicht auch ein Springseil oder sowas, aber es ist sehr, sehr limitiert. Und es ist tatsächlich häufig eher wie ein Gefängnis als wie ein schöner Ort, in dem man sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen wünschen würde. Auch die Essenszeiten und so, es ist jetzt nicht so, dass die dann alle da zusammensitzen und das irgendwie nett haben, sondern es ist alles ein heilloses Chaos, und jeder muss so ein bisschen für sich selber gucken tatsächlich.
Und du hast auch gesagt, dass das fast überwältigend war, wie offen die Mädchen dann auch auf dich zugingen, und dass es ein Moment für die überfordernd war, die Situation dort, in denen sie leben, was ja auch nicht unter den schönsten Bedingungen ist, und die dann aber auch so viel Freude hatten, oder? Und neugierig waren, was du aus Deutschland mitbringst, und also auch, wie du gesagt hast, was isst ihr denn in Deutschland zum Frühstück und sowas? Magst du da ein bisschen erzählen?
Ja, also es war tatsächlich so, dass ich nach 5 Minuten noch mit meinem Kopf war ich auf diesem Gelände, und ich wurde sofort umringt von vor allem den Teenagern. Die sind so die mutigsten, die kleinen Kinder sind so ein bisschen mehr im Hintergrund, aber die Teenager-Mädels, die sind sofort da, und dann, sie sprechen nicht so viel Englisch, aber halt die Grunddinge schon, und dann eben wie ich heiße und wo ich herkomme, und dann erzählen sie alle ihre Namen und wollen auch, dass man sich die merkt. Und genau, dann irgendwann auch immer, Handy ist natürlich schon was Spannendes, weil sie dürfen da tatsächlich keine eigenen Handys haben. Und es ist auch, wenn man sich nicht so gut verständigen kann, ich habe auch diesen Übersetzer dann benutzt für Gujarati. Und dann wollen sie natürlich auch immer Fotos sehen, wo kommst du denn her? Und dann haben sie auch gefragt, was isst du denn zum Frühstück? Was isst ihr in Deutschland zum Frühstück? Und ich habe Fotos von einer Käsestulle gezeigt. Und die waren, wow!
Käsebrot.
Ja. Ja, stimmt. Sie hatten das halt einfach noch nie gesehen, ne? Und dann habe ich ihnen Pizza und Pasta gezeigt, und sie waren so total große Augen und haben gestaunt, weil sie das einfach alles gar nicht kannten. Und nach kurzer Zeit habe ich dann schon, das war auch so ein berührender Moment für mich, dass ich plötzlich eine Hand gespürt habe, die meinen Zeigefinger umgreift. Und da war es wirklich um mich geschehen. Da war ein kleines Mädchen, die stand da ganz stumm, während alle geredet haben. Und sie hat einfach ganz stumm nach meiner Hand gegriffen und meine Hand gehalten. Mhm. Die hat es mir ganz besonders angetan. Die hat sich immer mal wieder so angesneakt und so ein bisschen angekuschelt.
Also sehr dankbar für das, was man gibt.
Und man bekommt so viel zurück, ehrlich gesagt. Ich hatte mir vorher viele Sorgen gemacht. Was mache ich denn da? Kann ich denen überhaupt was geben? Ne? Und meine Freundin Nanda meinte, ja klar, du unterrichtest Yoga, das finden die alle toll. Und ich denke immer, ach, in Indien, da gibt's doch so viele tolle Yoga-Lehrer. aber dort eben nicht. Also dort wird denen eben einfach nicht viel gegeben. Und letztendlich habe ich dort, ich dachte, ich gehe dorthin, um ganz viel zu geben. Und letztendlich hatte ich das Gefühl, dass ich so unheimlich viel bekommen habe. Also diese Liebe in diesen kleinen Wesen, wo man sich fragt, wo kommt die eigentlich her? Weil sie bekommen sie eigentlich nicht. Sie haben ganz schwierige, schlimme Schicksale. Und dann geben sie einem so viel Liebe. Das hat mich wirklich überwältigt, dieses einerseits eben überwältigt von den schlimmen Schicksalen und gleichzeitig, dass es doch dann eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist und dass man auch zusammen viel Freude eben erleben kann.
Lea, ich möchte auch gerne unseren Teilnehmerinnen noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, aber vorher noch der Hinweis auch, du hast es vorher gesagt, ihr gründet eine NGO und natürlich seid ihr auch froh um Unterstützung. Magst du vielleicht nur kurz sagen, wofür ihr gerade sammelt oder was ansteht?
Ja, total gerne. Danke dir, Ursula. Ja, wir sind noch ganz an Anfängen, weil wir haben schon recht viel erreicht. Wir haben unsere erste Angestellte, Vollzeitangestellte, Englisch- und Kunstlehrerin, die natürlich monatlich ein Gehalt bekommt. Wir planen auch immer wieder kleine Aktionen, gerade aktuell zum Beispiel demnächst ist Children's Day, Kindertag. Und das wäre dort natürlich normalerweise ein ganz normaler Tag. Wir haben vor, einen Zauberer hinzuschicken und einen Zuckerwattestand und den einen ganz tollen, besonderen Tag zu bescheren. Man kann mit kleinen Beträgen schon unfassbar viel erreichen. Wir unterstützen einzelne Frauen auch in der Ausbildung. Wir geben regelmäßig Beauty-Workshops. Und dort ist zum Beispiel eine Teilnehmerin, die sich sehr hervortut, weil sie es ganz toll macht. Wir möchten ihr gerne eine Ausbildung in der besten Schule von der Stadt ermöglichen. Da kostet eine zweijährige Ausbildung 400 Euro, also aus unserer Sicht durchaus machbar. Das heißt, ja, man kann dort wirklich ganz, ganz viel bewirken. Und wir freuen uns natürlich über finanzielle Unterstützung, aber auch immer über Ideen. Im Moment kommen so viele Menschen auf mich zu, auch mit tollen Ideen. Eine Frau malt und verkauft die Gemälde für uns und gibt uns die Spenden. Eine andere möchte ihre Kinder-Yoga-Klasse Briefe schreiben lassen für die Kinder. Also ja, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Schön. Ja, ich drücke euch die Daumen für die weitere Aktivität und dass das aufblüht und ihr auch Unterstützung findet und es den Mädchen gut geht.
Danke dir, Ursula.
Ja, ihr Lieben, und jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ich möchte euch gerne auch die Möglichkeit geben, noch Fragen zum Thema zu stellen, also Dharma, Berufung oder auch sehr gerne, wenn ihr da eigene Erfahrungen habt und was teilen wollt, in berührenden Momenten vielleicht aus eurem Leben. Wie lange bist du schon am Weg und inwieweit hat Jyotisha dir dabei geholfen?
Also ich würde sagen, so ganz auf meinem Dharma-Weg, was heißt so ganz, ne? Das ist ja auch nicht so immer ein ganz, ganz gerader Weg wird, fühle ich mich so seit 8 Jahren, dass ich mir immer, also dass ich einfach auf mich diese bewusste Entscheidung getroffen habe, diesen Weg zu gehen und mich immer weniger davon abgebracht habe. Und für mich war Jyotisha, die vedische Astrologie, war ein Teil, also diese, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Und das hat mir schon Impuls gegeben, es war eben nach meiner ersten Yogalehrerausbildung, dass mir einfach gesagt wurde, du solltest das machen, das ist der richtige Weg. Und damals dachte ich noch, ehrlich gesagt, da war ich noch mehr Zweifler als heute. Da dachte ich, ja klar, wir sind hier in Rishikesh, hier machen alle Yoga-Ausbildung, klar, sagst du allen, du bist auf dem richtigen Weg. Aber dann habe ich eben von einer anderen gehört, die eigentlich viel weiter war. Die war dort, um ihr Advanced Teacher Training zu machen. Und ich hatte meine erste Ausbildung gemacht. Und der wurde eben gesagt, das sei nicht ihr Weg. Sie sollte was mit Immobilien machen.
Oh, das ist spannend.
Und das hat mich dann irgendwie, dachte ich, okay, vielleicht war es dann doch eine individuelle Vorhersage. Das hatte mir geholfen. Und danach waren es dann stärker noch die Palmblattlesung. Aber das ist ja, wie gesagt, sehr stark verbunden. Also die Palmblattlesungen sind auch eben mit Jyotisch verbunden. Deswegen würde ich sagen, hat mich das schon sehr stark beeinflusst, gerade auf dem beruflichen in meinem Fall. dass ich eben den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt habe und mich aus der klinischen Forschung geschafft habe zu verabschieden, obwohl ich auch ein großer Sicherheitsmensch bin, der eigentlich immer gerne auch ein festes Gehalt hat.
Ja, das war bei mir tatsächlich auch so, dass mir über die vedische Astrologie, das hat mir so viel Rückenstärkung gegeben, weil mich hat so in diese Richtung gezogen. Und das ist mir aber vorkommen wie so ein ferner Traum oder das geht ja nicht oder wie soll denn das gehen? Und das hat mich aber dann so bestärkt und meinen Wünschen noch beflügelt. Also das kann auch total schön sein, wenn man selber so vielleicht noch nicht so ganz sicher ist oder sich das trauen möchte und dann so eine Rückenstärkung kriegt.
Ja, sehe ich genauso. Gerade in Momenten, wo man eben auf der Suche ist, ne, da können diese Dinge wirklich sehr unterstützend sein.
Ja, Lea, wie kann man sie denn sonst mit dir verbinden? Du bist jetzt in deinem Online-Studio. Das wirst du natürlich auch in Indien weiterführen. Magst du da noch kurz erzählen, falls wer Lust hat, mal mit Lea in Indien quasi Yoga zu machen?
Genau, ja, schön, dass du es sagst. Ich habe ein Online-Studio, das nenne ich die Make Yoga Your Lifestyle Community. Und das ist eben ein ganzheitliches Yoga-Studio, wo wir nicht nur Asanas machen, sondern es gibt jeden Monat ein Monatsthema, also auch theoretischen, philosophischen Input. Und dann eben auch zwei Klassen pro Woche. Das kann eben Asanas, Hatha-Yoga sein, aber auch Yoga-Nidra, Meditation, immer je nachdem, ein bisschen was wir für ein Monatsthema haben. Und es gibt eben auch immer Workshops mit meinen indischen Kollegen, Yoga-Kollegen. Genau, da gibt es immer so ein Special, wo man also auch Indien in sein Wohnzimmer bekommt, sogar wenn ich nicht in Indien bin. Und auch einen Book Club haben wir dort, also ein ganz buntes Programm. Und tatsächlich öffne ich demnächst wieder die Türen und da gibt es auch eine Gratisklasse demnächst, wo Nisha, meine Kollegin und ich zusammen unterrichten. Sie unterrichtet Hatha-Yoga und ich Yoga-Nidra. Und dann öffne ich wieder die Türen. Das ist so ein Membership-Prinzip, wo man nicht immer sich anmelden kann. Aber jetzt im September hat man die Möglichkeit, dazu zu stoßen. Ja, und da reist ihr dann mit mir mit auch, ja.
Schön. Ja, Lea, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns da mitgenommen hast auf deine Reise und Einblick gegeben hast. Ich hoffe, ihr habt euch viel mitnehmen können an Inspiration. Und ja. Alles Liebe dir und viel Erfolg mit deinem Projekt.
Ganz lieben Dank, dass ich hier da sein durfte, Ursula. Danke für die Einladung. Danke für alle, die dabei waren. Hat mich sehr gefreut, euch zu sehen. Und dann noch erstmal einen schönen Abend.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jadeflower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.